Sitz
zum Gespräch. Herzlich willkommen zum Podcast der Backhaus-Stiftung. Gespräche rund um die Themen Tierschutz, Bildung, Tierberufe und Umgang mit Tieren. Tiere erfüllen in unserer Gesellschaft eine ebenso bedeutsame Aufgabe, wie wir Menschen das tun. Unser heutiger Gast ist Frau Kewald von der Eselnothilfe. Stifterin Eva-Maria Backhaus stellt heute wieder spannende Fragen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Frau Kewald zur Eselnothilfe gekommen ist, über welche Instanzen eine Tierrettung abläuft und welche Präventivmaßnahmen der Verein unternimmt, damit diese Tiere besser geschützt sind. Außerdem sprechen wir darüber, was man unbedingt beachten sollte, bevor man sich einen Esel oder Muli anschafft. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Esel und einem Muli?
Einen wunderschönen guten Abend, Frau Kewald.
Hallo, Frau Backhaus.
Schön, dass Sie heute Abend da sind und dass Sie heute Zeit haben für mich und dass wir kurz über das tolle Thema sprechen. Ich liebe ja Esel und deswegen freue ich mich natürlich, dass Sie heute bei mir zu Gast sind. Und wir wollen natürlich wissen, wer sind Sie und wer steckt denn hinter Noteselhilfe?
Mein Name ist Anja Kewald. Ich komme aus Frankenberg an der Eder. Ich bin eigentlich eine Quereinsteigerin, was Esel angeht. Mhm. Ich reite seit gut 42 Jahren.
Ui.
Habe auch seit 33 Jahren eigene Pferde.
Oh.
Und irgendwann ist mein Mann auf die Idee gekommen, dass er gerne Esel haben möchte. Und wie man das heute so macht, man googelt ein bisschen im Internet und irgendwann bin ich auf die Noteselhilfe gestoßen. Und dann letztendlich haben wir zwei Notesel übernommen.
Ja.
Und das war für mich so der Grund, weil die uns so einen Spaß machen und auch anderen Leuten, die uns besuchen kommen, halt so viel Freude bereiten. Da wollte ich so ein bisschen zurückgeben.
Ja.
War so eine Mitarbeit bei der Noteselhilfe halt naheliegend. Mhm. Und ich bin jetzt seit 2018 mit für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und seit 2019 dann auch verantwortlich für den Bereich.
Ja. Seit wann gibt es denn die Noteselhilfe? Ist das ein eingetragener Verein auch?
Genau, ne? Ist gemeinnützig und die gibt es seit 2006.
Mhm.
Sie ist entstanden aus der IGEM. Das ist die Interessengemeinschaft für Esel- und Muli-Freunde. Und die Noteselhilfe ist im Grunde genommen so der Bereich Tierschutz. Oder
ja.
Nicht nur im Grunde genommen, es ist der Bereich Tierschutz. Und ist 2006 gegründet worden. Mittlerweile haben wir über 300 Mitglieder.
Wow.
Und haben seit 2006 über 530 Tiere vermitteln können.
Oh, so viele.
Ja.
Oh, Wahnsinn. Glückwunsch.
Ja, danke.
Wahnsinn, total klasse. Ja, das wäre ja auch schon die beste Überleitung. Was macht die Noteselhilfe genau?
Also, wir sind ein Tierschutzverein, klar. Und ja, in erster Linie nehmen wir halt Nottiere auf. Das kann sein, entweder wo die Besitzer krank geworden sind, verstorben sind, aus Altersgründen die Tiere abgeben.
Mhm.
Es gibt aber auch Gründe, wo Leute etwas blauäugig Esel gekauft haben,
ja.
Dann feststellen, dass nötige Wissen fehlt und kommen nicht mit ihnen klar, beziehungsweise sind mit Krankheiten, Haltungsbedingungen überfordert und geben die Esel halt wieder ab. Und dann würden wir die halt übernehmen. Und der dritte, leider auch große Teil, sind Fortnahmen durch Veterinärämter aufgrund schlechter Haltung.
Ja, das ist wirklich schlimm.
Mhm.
Wo können Sie helfen und wo dürfen Sie nicht helfen? Also wo dürfen Sie eingreifen selber? Und ja, wann bringt wirklich das Veterinäramt wirklich die Esel zu Ihnen?
Also normalerweise ist es ja bei Veterinärämtern so, dass die erst Besuche machen und Auflagen erteilen und so weiter. Aber wir hatten jetzt vor kurzer Zeit einen ganz traurigen Fall, wo ein Veterinäramt schon einen Blick auch auf eine Eselhaltung hatte, wo auch wir schon vor Ort gewesen sind und da geguckt haben und Empfehlungen gegeben haben. Und zwei Wochen später fand man zwei tote Esel und fünf fast verhungerte Esel.
Oh nein.
Das ist jetzt, ich glaube, knapp 2 Monate her. Und das Schlimme war, es waren 2 Fohlen dabei und die toten Esel waren die Mutter der beiden Fohlen.
Oh nein. Ach Gott.
Und einfach sagen, da hätte früher eingegriffen werden müssen.
Ja.
Aber manchmal steckt man halt nicht drin. jetzt. Ne? Oder vorletzten Jahr hatten wir es auch, kurz vor Weihnachten sind 4 Esel fortgenommen worden, auch ein Fohlen dabei. Wo Gott sei Dank alle, die also innerlich und äußerlich voller Parasiten waren, durchgekommen sind und mittlerweile alle, ich glaube, der Wallach noch nicht, in ein schönes neues Zuhause vermittelt werden konnten.
Ja, zumindest da auch gute, sagen wir so, positive Nachrichten, auch wenn es halt dann erstmal nicht so schön aussieht. Und
genau.
Ja, aber es ist schon, ich meine, die, die jetzt mit dem Tierschutz zusammenarbeiten oder im Tierschutz arbeiten, die sehen das halt tagtäglich, dieses Elend.
Ja.
Ein normaler, sag ich mal so, der sich damit gar nicht beschäftigt, der sieht das halt nicht.
Genau.
Ich meine, man sieht das, wir sprechen halt auch zusammen heute deswegen, dass wir halt auch dort Aufklärungsarbeit machen wollen bezüglich, wie läuft denn überhaupt so eine Vermittlung ab, Haltungsbedingungen. Also ich habe auch gelesen, Sie vermitteln halt auch Esel. Was ist für Sie grundsätzlich am allerwichtigsten bei der Haltungsbedingung? Welche Auflagen müssen die Leute bei Ihnen erfüllen, um bei Ihnen zum Beispiel einen Esel aufzunehmen zu dürfen?
Es gibt die sogenannten Empfehlungen zur Haltung von Eseln, herausgegeben vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das muss ich immer ablesen, weil das so lang ist.
Ist überhaupt nicht schlimm. Man kann sich nicht alles merken.
Und das ist die sogenannte Bibel der Eselhalter. Da haben fachkundige Leute, unter anderem auch von der Noteselhilfe, von der IGEM, mit angearbeitet, diese Haltungsempfehlung zu erstellen. Und es gibt einige ganz wichtige Punkte. Das ist einmal der Stall. Pro Esel müssen mindestens 5 Quadratmeter Liegefläche vorhanden sein. Und der Stall muss mindestens eine Höhe von 2 Metern haben. Idealerweise, oder ist eigentlich logisch, sollte das Ganze wie so ein Wetterhäuschen konzipiert sein. Das heißt, 2 Eingänge oder ein Eingang, ein Ausgang.
Ja.
Und ja, das ist natürlich Wind- und Regen geschützt. Esel mögen nämlich keinen Regen. Das muss man wissen.
Sehr gut zu wissen.
Wir haben einen, das ist so eine Pussy, also hier bei uns zu Hause, und beim ersten Regentropfen steht er im Stall.
Oh, sehr schön.
Und was dann auch ganz wichtig ist, es müssen für 2 Esel darf man nur mindestens zu zweit halten. Also nicht alleine ein Esel oder ein Pferd dazu, eine Ziege dazu. Also Esel immer mindestens zu zweit halten. Und für 2 Esel müssen jederzeit 500 Quadratmeter zur Verfügung stehen an Auslauf. Also auch nicht nachts in eine Box sperren, sondern wirklich aus dem Stall heraus müssen sie 500 Quadratmeter haben.
Also zum Bewegen auch.
Genau, genau.
Also dass sie rausgehen können, immer wann sie wollen, auch trinken und Essen, also Futter, dann halt auch.
Genau. Und davon sollten 150 Quadratmeter Staunässe frei sein, weil Eselhufe mögen keine Nässe. Das heißt also zumindest vor dem Stalleingang, vor den Futterplatz oder da, wo sie saufen, sollte es auf jeden Fall Staunässe frei sein. Das sind halt so die wichtigsten Eckdaten, also mindestens 2 Tiere, der Unterstand, die staunässefreie Fläche und insgesamt mindestens halt 500 Quadratmeter. Für jedes Tier, was zusätzlich hinzukommt, sei es jetzt ein anderer Esel oder ein Pferd oder ein Pony, kommen nochmal 150 Quadratmeter hinzu.
Ja, das muss man erstmal sich vorstellen, was überhaupt, wie viel Platz so ein Esel oder so ein Eselpower braucht.
Genau.
Das muss man erstmal vorher wissen. Ich hatte noch eine Zwischenfrage. Sie haben ja nicht nur Esel, sondern auch Mulis. Also, wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied zwischen Eseln und Mulis? Wo kann man das lesen?
Also wir haben so verschiedene Broschüren, kann sie sich auch bei uns auf der Homepage unter www.noteselhilfe.org runterladen oder angucken. Und ein Muli ist eine Kreuzung aus Pferd und Esel.
Ach,
also ein Muli ist eigentlich ein Maultier. Bei einem Maultier ist die Mama Pferd und der Papa Esel. Und bei einem Maulesel ist die Mama Esel und Papa Pferd.
Okay, gut. Ja, sehr interessante Mischung. Ja. Da kommen da Temperamente ja wirklich gut raus. Ne?
Ja.
Also Esel, ne? Ist ein Esel, sage ich jetzt mal. Aber denn die Mischung zwischen den beiden, spannendes Thema, höre ich schon. Also das merke ich schon, da muss man sich ein bisschen einlesen. Ich habe auch gesehen, Sie haben auch Pflegestellen. Also man kann Sie nicht nur unterstützen und halt Esel bei Ihnen holen, sondern man kann auch, wenn man sagt, ich will jetzt nicht direkt einen eigenen Esel haben, aber ich kann als Pflegestelle da sein, ehrenamtlich wahrscheinlich auch. Wie kann man das bei Ihnen wehren?
Also wir freuen uns über jede Pflegestelle, die sich auftut. Es werden die gleichen Kriterien wie eben bei einer Eselhaltung zugrunde gelegt. Das heißt, wir machen erst so einen Vorortbesuch. Das machen wir bei allen Interessenten. Es kommt halt jemand von uns, ein Mitglied aus der Nähe, was aber auch ein bisschen halt Ahnung hat und guckt sich die Haltungsbedingungen an. Dann werden vielleicht noch Tipps gegeben, was man optimieren kann, was man vielleicht noch an vorhandenen Gebäuden, Flächen oder so umgestalten kann. Und wenn das alles eben diesen Empfehlungen zur Haltung von Eseln entspricht, dann steht ja bei einer Übernahme sowieso dem nichts im Wege und eben bei einer Pflegestelle auch. Und man muss halt wissen, ja, es sollte natürlich Eselerfahrung vorhanden sein, also dass man jetzt auf Futter- und Haltungsbedingungen halt eben achtet. Dann müssen halt Schmied- und Tierarzttermine wahrgenommen werden und in Eigenregie halt eben auch beauftragt werden. Und man muss auch davon ausgehen, die Tiere gehen irgendwann mal wieder, weil es ja eine Pflegestelle ist. Es gibt aber auch diese sogenannten, schmunzelhaft ausgedrückt, Pflegestellenversager. Das sind die, die Pflegestellen sind. Und dann aber die ihre Tiere dann hinterher doch behalten, weil sie ihnen so ans Herz gewachsen sind.
Ja, ich kann das irgendwie auch total nachvollziehen. Ich meine, man hegt es und pflegt es und ist dann eine gewisse Zeit dann wirklich da. Ich meine, ich kann mir das richtig vorstellen, dass es wirklich sehr schwierig ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch noch kleine Kinder hat und diese Kinder, die lieben diese Tiere. Und also es ist halt wirklich herzzerreißend, wenn ich mir das vorstelle, diese Szene, das könnte ich, glaube ich, nicht. Ich könnte meinen Kindern nicht das Tier wegnehmen und sagen, jetzt muss woanders. Also man muss da wirklich sehr strikt und sehr klar und diszipliniert auch rangehen und sagen, nein, wir haben uns dafür entschieden, eine Pflegestelle zu sein und uns nicht zu behalten. Also da muss man sich, glaube ich, schon vornherein schon wirklich klar sein und auch, ich sage jetzt nicht emotionslos sein, aber wirklich dem klar sein, okay, ich tue alles Mögliche, damit es dem Tier gut geht und eine gute Vermittlung bekommt und ein gutes Zuhause bekommt und mit gutem Gewissen im Wald ergibt. Ich meine, man kann es ja auch später auch besuchen.
Genau.
Gehe ich ganz stark davon aus. Aber halt dieses, ja, also ich kann mir das sehr schwierig vorstellen, weil wenn ich, das ist schwierig einfach. Wie ist das eigentlich überhaupt mit den Kosten, Tierarztkosten und überhaupt? Wer übernimmt das dann? Machen Sie das dann als Verein dann oder wie handeln Sie das dann als, wenn Sie jemanden in die Pflege denn geben?
Also es werden alle Kosten, was die Behandlung betrifft, komplett von uns übernommen. Das heißt, Tierarzt, Hufpfleger, irgendwelche therapeutischen Maßnahmen wie Osteopathen, Homöopathen oder wie auch immer. Das Einzige, was halt die Pflegestelleninhaber, sage ich jetzt mal, übernehmen, sind die Futterkosten. Da kann aber auch eine Pauschale von uns gezahlt werden. Wenn jetzt halt jemand sagt, ich kann das finanziell nicht stemmen oder wir haben Pflegestellen, wo halt mehrere Tiere untergebracht sind, dann kann man so eine Pflegestellenpauschale für die Futterkosten halt eben beantragen, aber ansonsten wird alles von der Noteselhilfe getragen. Und das ist auch das, was ich finde, was eine Vermittlung eines Esels aus der Noteselhilfe ausmacht. Wenn ich da einen Esel übernehme, ich kaufe oder nehme nicht die Katze im Sack, sondern ich weiß, dass der durchgecheckt ist. Und
das ist das
jeder Übernehmer bekommt auch so ein Krankenblatt oder so eine Checkliste mit, was an Zahnbehandlung, Impfen, Wurmkuren und so weiter gemacht worden ist. Sodass man genau weiß, was halt eben mit dem Tier ist, ne? Und auch so.
Also sehr transparent auch geführt bei ihm.
Genau. Ja. Und was halt schön ist, so die Pflegestellen können ja dann auch so Auskunft geben, wie die Charaktereigenschaften sind, wie der Umgang mit anderen Eseln ist, mit anderen Tieren, Hunden, Katzen oder wie auch immer. Und das finde ich ganz wichtig, wenn ich halt ein Tier übernehme, ne?
Ja, also noch eine gewisse Art Schulung für den nächsten Halter. Ich meine, ich habe auch gelesen, Sie bieten ja halt auch Fortbildung an, Kurse für, ich glaube, Grundlagen der Esel- und Muldi-Haltung heißt es, glaube ich, bei Ihnen. Also das heißt, die sich dafür interessieren oder die schon Esel haben, die können dann bei Ihnen einfach auch eine Fortbildung machen, oder?
Beim Verein direkt nicht, also bei Mitgliedern von uns, die bieten das halt an. Und das sind im Grunde genommen diese theoretischen Themen, die eben in diesen Haltungsempfehlungen stehen, dass das alles nochmal erläutert wird. Also wenn ich so als vielleicht Nicht-Eselmensch mir das erste Mal dieses Heftchen durchlese, dann erschlägt mich das vielleicht ein bisschen. Ja. Und in diesem diesen Grundlagenkursen werden halt eben ja diese Theorie-Themen nochmal so ein bisschen praktisch aufgearbeitet und die ersetzen aber nicht den Sachkundenachweis, also wenn ich das in irgendeiner Form gewerblich machen möchte.
Ja, also da gibt es extra nochmal einen extra Kurs, also Sachkundenachweis heißt es ja auch, offiziell ist ein anerkannter Nachweis, so wie der Hundeführerschein hier bei uns in Niedersachsen, auch so ein Sachkundenachweis, der wird dann halt geprüft von jemandem, der halt dafür zugelassen ist und wird dann halt eingereicht, also es wird dann dort auch so gemacht, dass es wirklich auch so eine Prüfung gibt, so theoretisch und praktisch dann auch, oder?
Also bei unseren diese Grundlagenkursen gibt es keine Prüfung. Das sind also reine Wissensvermittlung. Ja. Es gibt halt eben auch diese, ja, ich sag mal, Sachkundekurse, die aber im Moment halt von uns nicht angeboten werden. Und da ist es ja auch so, dass man teilweise, wenn man zum Beispiel schon mal so einen Grundlagenkurs gemacht hat und vielleicht eine gewisse Erfahrung auch schon nachweisen kann, dann ist es immer auch so eine Einzelfallentscheidung teilweise von den Veterinärämtern, ob das zumindest teilweise anerkannt wird.
Ja. Okay, also individuell dann halt auch, je nach Bundesland und Landkreis.
Ganz
kennen
genau.
Wir alle, das wird dann extra geprüft. Dann ist das halt so. Genau. Sie schulen ja auch Tierärzte. Also viele Tierärzte haben ja gar nicht so, sag ich mal, die Ausbildung als Hufpfleger in Anführungsstrichen. Also das heißt, Sie machen das intern, bieten Sie das quasi auch für Tierärzte an, die jetzt, sag ich mal, so im Grundstudium oder im Laufe Ihres Studiums keine Esel bekommen haben oder Unterricht bekommen haben, also dort auch Fortbildung an. Also das heißt, ein Hufpfleger kommt und zeigt Ihnen quasi den Tierärzten, woran man erkennt man, wie eine Hufe richtig aussieht, wie kann man behandeln, also medizinisch gesehen ist die eine Sache, aber wie so ein Hufschmied denn halt arbeitet. Das heißt, die beiden Parteien arbeiten denn zusammen, denn intensiv bei Ihnen zusammen.
Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit halt eben oder einmal dieses Ziel der Kompetenzteams, das für die Hufpfleger, also der Austausch untereinander, das ist im Moment noch in Planung. Und das für die Tierärzte, da haben wir schon einige Veranstaltungen durchgeführt in Zusammenarbeit mit Tierkliniken, wo wir dann ausländische Tierärzte, die halt, ja, ich sag mal, führend auf dem Gebiet der Eselkunde sind, die in eine deutsche Klinik dann zum Beispiel gekommen sind und Tierärzte, die interessiert waren, hier fortgebildet haben. Und wenn man, oder wir sponsern das auch teilweise für die Tierärzte und erwarten dann im Umkehrschluss, erwarten in Anführungszeichen, dass die halt so ihr Wissen auch mit Kollegen teilen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Tierarzt habe, der sich nicht so mit Eseln auskennt, dann kann man sich an uns, also an die Noteselhilfe wenden. Ja. Also der Tierarzt, der behandelnde Tierarzt und bekommt dann halt eben Adressen, optimalerweise von Kollegen hier in der Nähe, die dann vielleicht ihr Fachwissen weitergeben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich als Privatperson an dieses Kompetenzteam wenden kann, sondern halt immer die Tierärzte untereinander. Macht ja auch Sinn, also weil wir wollen ja nicht selbst so
die
Tiere behandeln.
Austauschen. Ja, das stimmt. Ja, die haben halt nicht so viel im Studium halt Esel-Thema. Und die haben halt ganz andere Themen, sage ich jetzt mal. Und klar, aber kommt jetzt immer mehr, dass Leute halt auch Esel halt auch haben, ne? Und auch viele Privatleute haben Esel halt auch zu Hause, weil sie auch teilweise welche auch gerettet haben und halt ein Zoo, wollte ich gerade schon sagen, haben wollen, aber halt diese Tiere total klasse finden. Und klar, das ist halt wie beim Hund, muss halt auch versichert werden, muss zum Tierarzt, weil die stehen ja viel draußen, was ist mit dem Huf, was ist mit den Beinen, die verletzen sich, wenn die Kleinen sind, dann spielen die halt total dann auch und sind halt eselhaft, wenn man so sagen, und haben auch einen dicken Kopf teilweise, aber ja, deswegen jede Tierart hat seine eigene Art und Weise und ich finde das total interessant, weil ich habe auch mit einer Dame gesprochen, die behandelt ja auch Soldaten, die halt ein Traumata erlebt haben und sie behandelt mit ihren Eseln halt diese Menschen.
Ja.
Und das finde ich total klasse. Also diese Esel sind schon sehr besonders. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Und das finde ich so schön, weil Tiere können so vielfältig sein. Es ist nicht nur ein Tier, was man anfassen kann, sag ich mal in Anführungsstrichen, sondern die geben ja viel mehr, als man erstmal denkt. Und das finde ich so klasse, dass sie natürlich die Möglichkeit haben, halt Menschen zu helfen, die halt in Not geraten und die Tiere natürlich, aber dementsprechend halt auch weiter zu vermitteln, aber dann auch zu garantieren, dass diese Tiere dann halt auf eine gute Stelle dann auch kommen.
Das ist ja auch eben
das Ziel. Wie kann man sie eigentlich, ja.
Nur kurz, das ist ja auch das Ziel, warum wir so dieses neue Zuhause so, sag mal, unter die Lupe nehmen. Weil wir möchten natürlich, dass das uns für immer zu Hause ist und nicht, dass dann wieder Rückläufer kommen. Zumindest nicht aus Gründen, die man beeinflussen kann. Wenn es jetzt aus Krankheitsgründen oder Tod der Besitzer ist, natürlich nicht. Aber ansonsten möchten wir natürlich, dass unsere Notesel dann für immer zu Hause bleiben können.
Das stimmt. Das ist wirklich echt toll. Wie kann man sie eigentlich unterstützen? Also sie sind ja ein eingetragener Verein. Also hat man die Möglichkeit, Patenschaften zu übernehmen oder anderweitig sie zu unterstützen? Wo kann man sie erreichen, wenn man sie unterstützen möchte?
Also sehr gerne nehmen wir Unterstützung an, weil ja alleine die Tierarztkosten sind natürlich immens in jedem Jahr.
Ja.
Und einmal natürlich Geld spenden, die eben wieder in die Tierschutzarbeit fließen. Und dann haben wir ja so einen Online-Shop, unsere sogenannte Boutique, wo wir so Eselartikel verkaufen, wo der Reinerlös dann natürlich auch wieder in die Tierschutzarbeit fließt. Dann gibt es Gooding, wo man halt über Shops kaufen kann, ganz normal, ich sag mal, zum Beispiel jetzt Otto oder so, und wo ein Teil von Gooding dann halt ja an uns gespendet wird. Oder jetzt ganz aktuell haben wir, es gibt auch vom Otto-Versand die Aktion Platz schaffen mit Herz. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Und zwar kann man gebrauchte Klamotten, also Anziehsachen, dahin schicken, die wiederum weiter verwertet werden. Also ich sage bewusst verwertet, die nicht jetzt zum Tragen weiter, aber die in irgendeiner Form recycelt werden oder wie auch immer. Und pro Paket, was man da hinschickt, kriegt man einen sogenannten Voting Code. Und diesen Code kann man für Vereine oder Institutionen seiner Wahl einsetzen. Und ich sag mal, die Vereine mit den meisten Stimmen gewinnen dann oder werden Zweiter, Dritter, Vierter. Und wir haben schon oft da vordere Preise geholt unter teilweise ja fast 2000 teilnehmenden Vereinen. Also waren wir in den letzten Votings immer unter den ersten 100 Vereinen.
Ah, toll. Das freut mich.
Und das macht einerseits den Kleiderschrank leer und andererseits noch was Gutes für die Esel.
Ja, das ist klasse. Tolle Idee, auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, Sie haben auch Nachwuchs jetzt bekommen. War das richtig?
Ja, das ist die kleine Grace Kelly. Das ist so das Schöne an der Tierschutzarbeit.
Ja.
Die Mama, die Grauchen, und die ist mit ihrer Freundin Miri gekommen. Das war auch eine Anschaffung von Leuten, die ja einem Händler vertraut haben, haben zwei Esel übernommen und haben festgestellt, dass sie wesentlich ältere und wesentlich krankere Tiere bekommen haben, als ihnen gesagt wurde. Und dann waren sie überfordert, sowohl, ja, ich sag mal, zeitlich als auch finanziell, haben die beiden an uns abgegeben. Und diese Grauchen, also die Mama, ist eigentlich sehr krank, konnte aber jetzt schon also gut behandelt werden. Und dann stellte sich noch aus, dass Grauchen tragend ist. Und aber keiner wusste, wann das Fohlen kam, weil man das bei Eseln sehr schlecht schätzen kann. Und dann ist die kleine Grace Kelly am 25. März geboren. Und
ich habe die Bilder gesehen, ich darf nicht so rumquietschen.
Ja,
das ist ein total niedliche Bilder. Würde ich die Zuhörer müssen denken, was hat die Frau Backhaus? Aber die Bilder sind total süß, also wirklich. Wenn so ein kleines Babyesel da ist, dann das muss einfach gesagt werden, auf jeden Fall.
So, und die ist
schön.
Das ist immer so das Schöne, wenn die Mütter eigentlich aus schlechter Haltung kommen, aber dann so ein ganz gesundes, kleines Wesen da rumspringt. Und die ist wohl, so habe ich es von der Pflegestelle gehört, sehr menschenbezogen. Ist jetzt schon insgesamt 9 Zentimeter gewachsen in gut 4 Wochen. Trägt jetzt schon Halfter und was auch sehr schön ist.
Erwachsen fast.
Ja, die Miri, die andere Stute, die mit der Mama halt gekommen ist, die durfte auch sofort mit dem Fohlen halt umgehen. Das hat die Mutter zugelassen und mittlerweile stehen die mit in einer großen Eselherde in der Pflegestelle.
Ah, da geht doch einem das Herz. Doch jetzt wissen wir auch, warum wir was tun, oder?
Ja.
Warum wir dann halt gewisse Tiere dann einfach, sag ich mal, so holen und wir schenken ihnen ein neues Zuhause und hegen und pflegen die und dann kommt so ein Wunder. Ich meine, mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen.
Nein. Das ist die schöne Seite der Tierschutzarbeit.
Das stimmt. Vielen, vielen Dank, Frau Kewald, dass Sie heute da waren, dass Sie mit mir die schönen Momente besprechen konnten. Natürlich die süßen Bilder natürlich auch, aber ich finde das total klasse. Also vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Hättest du gedacht, dass Esel wasserscheu sind und so viel Platz brauchen? Aber wie traurig ist es, wenn Tiere verwahrlosen oder gar sterben müssen? Umso schöner zu hören, dass bereits über 530 Tiere vermittelt wurden. Das ist eine großartige Leistung. Unterstütze auch du die Esel-Nothilfe. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode von Sitz zum Gespräch, dem Podcast der Backhaus-Stiftung. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Und folge uns auch gerne auf Facebook und Instagram.